Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zu unserem heutigen Duell. Im Studio zu Gast sind Rudi Fussi. Hallo.
Hallo, Niki.
Und Gerald Groß.
Servus, Niki.
Wir wollen noch einmal ein bisschen das Budget-Revue passieren lassen, das ja für viele Aufregung gesorgt hat vergangene Woche. Jetzt sind eigentlich alle Details mittlerweile, wie sagt man so schön, offiziell oder bekannt. Man weiß, wer sind die Verlierer, wer sind die Gewinner. Was einmal die erste Folge ist, dass die Regierung in den Umfragen noch weiter nach unten gegangen ist und dass die Stimmung generell der Bevölkerung gegenüber diesem Budget, vorsichtig formuliert, Verhalten eher sehr, sehr negativ ist. Hat man schlecht kommuniziert? Hat man es falsch kommuniziert? Hätte es Alternativen gegeben oder war es alternativlos? Wie siehst du jetzt mit einer Woche Abstand diese Budgetrede und auch das ganze Budget der Bundesregierung?
Na schau, Alternativen gibt es im Leben immer. Das heißt, man hätte natürlich hergehen können und hätte Vermögens- oder Millionärs- oder Erbschaftssteuer machen können. Man hätte hergehen können und eine Verwaltungsebene streichen. Man hätte viele Dinge tun können. Das Problem ist, wir haben jetzt ein Konsolidierungspaket, wo einerseits die Lohnnebenkostensenkung drinnen ist, die größte Lohnnebenkostensenkung in der Geschichte der Zweiten Republik, das ist zu loben, und du hast zusätzlich 2,5 Milliarden Einsparungsvolumen. Jetzt muss man sich vorstellen, um das in Relation zu setzen, das Defizit, das wir machen, ist noch immer bei 20 Milliarden Euro im Jahr. Das heißt, wir machen noch immer, obwohl jetzt angeblich das Budget saniert wird, 20 Milliarden neue Schulden pro Jahr. 20 Milliarden. Das sind 2,5 Milliarden. Wenn die schon solche Schmerzen verursachen im Vergleich zu den 20 Jahren, wäre ein Achtel. Und dann würden wir erst ausgeglichen budgetieren. Und dann kommt die nächsten Jahre noch dazu, dass wir immer mehr für die Zinsen zahlen jedes Jahr, weil jetzt die Staatsanleihen auslaufen, die in Zeiten der Nullzinsphase aufgenommen worden sind, also wo wir fast keine Zinsen zahlt haben. Zinsen steigen wieder, die EZB hat jetzt wieder die Zinsen ankommen. Und dann legen die jetzt ein Budget vor, das frei ist von irgendwelchen großen Würfen, sondern man dreht an mehreren kleinen Schrauben und jeden trifft es ein bisschen. Was ist schmerzhaft an diesem Budget? Es ist sehr schmerzhaft, dass die großen Reformen fehlen und es ist schmerzhaft, dass viele Maßnahmen das unterste Einkommensdrittel treffen und die Frauen, Stichwort Teilzeitkräfte, Stichwort höhere Beiträge, das ist schade. Nach vorne investiert wird ganz, ganz wenig, weil eben das Geld nicht da ist. Und das ist das Problem, das jetzt jede Regierung haben wird, egal ob es die FPÖ in der Regierung ist oder SPÖ, ÖVP, egal wer, weil die Zahlen ändern sich ja nicht. Das heißt, was die gemacht haben, ist jetzt in Wahrheit das Problem weiter auf die lange Bank schieben, weil je später man die Reformen beginnt, desto härter werden die sein. Das heißt, die Leute werden noch viel mehr aufschreien als jetzt. Und es hat einen interessanten Beitrag vom Josef Fotze gegeben im Trend, ich weiß nicht, Gerald, ob du es gelesen hast, wo er geschrieben hat, quasi die SPÖ ist jetzt in derselben Position wie damals unter Gerhard Schröder. Der hat zwar die richtigen Reformen gemacht, ist aber dann mit Pauken und Trompeten abgewählt worden. Und diese Angst hat man und will jetzt quasi die großen Reformen der nächsten Regierung quasi überlassen, dass die Kraut schlucken müssen. Insgesamt leben wir in einer Phase des Abschwungs. Jedes Jahr sinkt unser Wohlstand. Das vierte Jahr in Folge wird unser Wohlstand weniger. Es wird die nächsten Jahre so weitergehen. Und daher ist es ganz normal, dass Regierungsparteien an Vertrauen verlieren und Oppositionsparteien deutlich zulegen, weil die Leute einfach der Meinung sind, die können es nicht, die jetzt am Ruder sind. Es sollen andere tun. Und das ist nicht überraschend.
Gerald.
Also in einem möchte ich dich korrigieren. Wir sind im sechsten Jahr des Abschwungs. Der Abschwung hat eingeleitet natürlich mit den Corona-Maßnahmen, die unsere Wirtschaft komplett versteinert hat.
Die haben wir ja noch abgefedert.
Kontinent. Die haben wir abgefedert mit Kostes, was es wolle, 100
genau.
Milliarden Euro.
Genau.
Und an dem Wahnsinn leiden wir. Und statt jene zu finanzieren, die gesund wurden, haben wir im Übrigen Zombie-Unternehmen finanziert und die Pleitewelle, die dann gekommen ist, 23, 24 in Wahrheit nur hinausgezögert. Das ist in Wahrheit die Corona-Förderung, die größte Intensivstation für die heimische Wirtschaft gewesen. gewesen, die sich 2020 bis 2022 keinem natürlichen Effekt unterzogen hat, sondern in Wahrheit ja über Wasser gehalten wurde größtenteils. Aber natürlich die logistischen Verwerfungen. Wir dürfen nicht vergessen, Suezkanal, das Schiff, das da quer gestanden ist, und plötzlich bricht der ganze globale Handel zusammen. Das nächste, was gekommen ist, ist 2022. Ich bleibe dabei, das Energiechaos, das wir derzeit auf dem europäischen Kontinent haben und vor allem in den Ländern, die besonders Russland energieabhängig sind. Das ist beispielsweise Bayern gewesen, das ist beispielsweise Österreich gewesen, das ist der ostdeutsche Bereich gewesen, bis in den westdeutschen Bereich hinein, der dann durch die Atomkraftwerkabdeckung der Franzosen stattfindet. Diese Verwerfungen sind in Wahrheit für unsere Wirtschaft ein Wahnsinn, weil ja natürlich die Lohnkosten sowieso gestiegen sind durch die Inflation, aber vor allem die Herstellungskosten unserer Produkte, die Lohnstückkosten sich de facto vervierfacht haben. So, und als ob, wenn der Teufel Kinder bekommt, das nicht genug wäre, haben wir natürlich auch noch diese Phase gehabt, Verwerfungen, Stichwort Iran, wobei Straße von Hormuz, wobei das ein vorgeschobenes Argument war, weil die 20% Gesamtfördermenge, die durch die Straße von Hormuz gehen, sind zu 90% in den asiatischen Bereich Indien, Pakistan und China gegangen. Also das war vorgeschoben. Diese Gemengelage, interessanterweise mit einer Regierung, die diese Zusammenhänge der Wirtschaft auch nicht versteht und in Wahrheit das Problem aussitzen will, seit 1,5 Jahren dauerhaft in die Richtung geht, wir müssen warten, bis Deutschland vom Aufschwung erfasst wird und dann können wir weiter einnehmen. Diese Fantasielosigkeit, diese schlägt sich in Wahrheit nieder in dem Budget. Was besonders spannend ist, wen trifft es? Also es trifft Arbeitslose, es trifft Langzeitarbeitslose. Langzeitarbeitslose, das sind vor allem Menschen, die durch eine geänderte Wirtschaft in Wahrheit gestraft werden. Das ist ja nicht jeder, der nicht will, sondern da gibt es ja viele, die in Wahrheit von der Wirtschaft größtenteils abgelehnt werden, die nicht mehr in den Arbeitsprozess hineingekommen, die bestraft man. Man bestraft Alleinerziehende, man bestraft Pensionisten unter der Inflationsabgeltung, in Wahrheit 0,3-0,4%. Man bestraft die Universitäten, über die wird viel zu wenig gesprochen. Das heißt, das, was als Schreckgespenst unterwegs war, ist jetzt amtlich. Wir schneiden den österreichischen Universitätsstandort tief ins Fleisch hinein. Da werden Arbeitnehmer freigesetzt an den Universitäten, da wird das Qualitätsangebot minimiert und das ist aus meiner Sicht keine Investition in die sogenannte Zukunft, weil ich bin noch immer der Meinung, dass der Bildungssektor eigentlich unser größtes Asset, der Forschungssektor, die wissenschaftliche Ausbildung in Österreich ist. Auf der anderen Seite lässt man etwas komplett so wie es ist. Der Rudi Fuss hat vor 4 Wochen gesagt, er weiß ganz sicher aus der Regierung, dass die Mindestsicherung für Ausländer gekürzt werden wird. Jetzt habe ich nachgeschaut in diesem 4 Meter Budgetbuch, ob ich irgendetwas finde. Rudi, vielleicht hättest du die Güte, dein Ohr mir zu leihen.
Ich bin ganz bedient.
So, ich sehe dort keine Einsparung von einem Euro. Wir sind jetzt mittlerweile von 1,1 Milliarden Euro bei 1,6 Milliarden Euro der Mindestsicherung. Wir haben in Wien alleine laut Rechnungsabschluss, der in diesen Stunden im Wiener Gemeinderat beschlossen wird, 1,2 Milliarden pro Jahr für Asylwerber, für Asylberechtigte, für Menschen ohne österreichischen Pass, da macht man gar nichts. Null, nee, Nüsse. Das nächste, was ist, wir haben in Österreich ca. 4 Milliarden Euro, die in direkte Förderungen an NGOs gehen. Das sind aber jetzt nicht das Rote Kreuz, das ist nicht die Volkshilfe, das ist nicht die Caritas, das ist nicht die Feuerwehr, weil die werden eh alle ausgereichert. Das Rote Kreuz muss sich um Verträge bemühen, die Feuerwehr, die wird eh wie ein Stiefkind behandelt. Nein, da bin ich jetzt durch die Raunsteingassen, witzigerweise, es hat aber diesmal mit der Loge nichts zu tun, durchgegangen. Plötzlich sehe ich dort ein Bürogebäude, da sitzt die Sozialdemokratische Partei, dann einige, also Unterverbände, Sektionen drinnen und dann ein Arsch voll Wirbriefkostenfirma, lauter prominente NGOs im Nahbereich der SPÖ, alle in einem Gebäude, möglicherweise sogar in einem Briefkasten drinnen. Und? Gerade so viel, dass man einen Antrag stellen kann, dass man ein paar hunderttausend Euro außerfleckt aus dem Steuerzahlerskosten. Das können wir, den Speck können wir uns nicht mehr leisten. Das ist der Irrsinn. Und wenn man da nicht hergeht und bei den NGOs ein bisschen einspart, bei den Ausländern auch, bei den Migrationskosten, die uns wir Mühlstein bald versenken, nicht einspart, aber dafür den Rentnerinnen, also den Pensionisten was wegnimmt, den Alleinerzieherinnen, den Universitäten, den Studenten, dann würde ich sagen, dann sind die 16% für die Sozialdemokratie und die 18% für die ÖVP noch immer zu hoch gegriffen, dann prophezeie ich denen ein sogenanntes Neos-Ergebnis, irgendwo zwischen 6% und 8%. Aber wenn das Ende der großen Volksparteien sein soll, bitte, ich hindere sie nicht am Untergang.
Ist es das Ende der Volksparteien? Hat dieses Budget jetzt, sage ich mal, den Abschluss eingeläutet.
Nachdem ÖVP und SPÖ nur mehr von Pensionisten vorzugsweise gewählt werden, ist das eine rein biologische Frage. Ne?
Noch wählen, so. Nach den Pensionskürzungen.
Das ist die große Frage, wobei man sagen muss, der überwiegende Anteil, über 80% der Pensionisten, sind ja von der Pensionskürzung, also nicht, von der nicht vollständigen Valorisierung gar nicht betroffen. Und ganz ehrlich, wenn jemand 5.000, 6.000, 7.000 Euro Pension hat, dann hat der aus meiner Sicht überhaupt kein Recht auf irgendeine Erhöhung, weil die durchschnittliche Pension in Österreich ist so niedrig, wenn ich mir die Beamtenpensionen anschaue, wie hoch die sind, das ist ein reiner Wahnsinn. Diese Regierung hat ein Pech. Sie hat das Pech, dass sie tatsächlich von externen Faktoren dominiert wird, für die sie gar nichts kann. Du hast einen Wahnsinnigen in Amerika sitzen, der plötzlich Krieg spielt, die Energiepreise explodieren. Wir haben die erste Explosion der Energiepreise gehabt, dass der Wahnsinnige aus dem Kreml die Ukraine überfallen hat und dort Krieg spielt.
Fairerweise, die Wahnsinnigen das haben halt alle dort sitzen und bei den anderen EU-Ländern sieht es halt besser
aus. Der Unterschied, und wir haben noch sozusagen die Problematik mit China, das vom Exportland jetzt zum Frontrunner wurde. Warum ist Österreich besonders betroffen? Österreich ist gemessen, pro Kopf gerechnet, quasi der größte Automobilhersteller der Welt. Bei uns sind prozentuell am meisten Zulieferer Betriebe und daher sind wir von Automotive am meisten betroffen. Deutschland hat die E-Mobilität völlig verschlafen, in China hast du 200 E-Autoproduzenten und jetzt haben wir das Problem, dass wir in unserem Budget kaum Möglichkeiten haben, wirklich viel Geld zu finden. Was sind die größten Brocken im Budget, wo die FPÖ nichts sparen will? Die FPÖ ist gegen Kürzungen bei den Pensionen. Da zahlen wir über 30 Milliarden dazu. 30 Milliarden. Die FPÖ sagt, da greift man nicht hin, da muss man noch mehr reingeben. Das ist das Erste. Woher das Geld kommt, sagt natürlich keiner. Das Zweite ist Gesundheit. Gesundheit, da brauche ich nicht darüber referieren, über den Zustand des Gesundheitssystems, wie schlecht er ist, sowohl im Spital als auch im niedergelassenen Bereich. Da kann man auch sehr wenig kürzen. Die Zinsen steigen, ja, da kannst du nichts beeinflussen, weil die sind so, wie sie sind. Und wenn du dir die Verwaltung anschaust, da sparen sie jetzt einmal lächerlich 2.500 Beamte und dort schon Aufschrei der FPÖ geben, weil 0,25% der Beamten eingespart werden. Jetzt ist die Frage, wie würde eine freiheitliche Partei dieses Budget sanieren? Und ich habe eine Diskussion gehabt am Sonntag beim Partnersender Servus TV mit dem FPÖ-Generalsekretär Hafenecker. Und weißt du, was der gesagt hat? Bei den NGOs kann man ein bisschen was tun. Hat aber eh erkannt, dass Rotes Kreuz, Caritas für Pflegeeinrichtungen Förderungen bekommen und dass man das nicht streichen soll. Aber 100, 200 Millionen kann man vielleicht dort finden. Wir erinnern uns, wir haben ein 20 Milliarden Defizit. Bei den Ausländern kann man sparen 200, 300 Millionen Euro durch Leistungskürzungen, mehr aber nicht, weil sonst treibst du alle in die Kriminalität. So sind wir vielleicht bei 500 Millionen. Und wenn du dann noch was findest, was die FPÖ immer fordert, nämlich, das ist das Beste, die Ukraine-Hilfe einstellen, weil da hätten wir 3 Milliarden ausgegeben, na gut, die sind schon ausgegeben, da kann man nichts mehr einsparen. Und die Haftung für den 90-Milliarden-Kredit der Europäischen Union fordert die FPÖ auch, dass die aus dem Budget rausgekehrt. Überraschung, die ist im Budget gar nicht drin. Ist nicht einmal budgetiert, weil eine Haftung noch keine Kosten auslöst. Also, wenn das die Idee ist, Gerald, wie die FPÖ den Staat saniert, dann ist man sogar der Pfusch, denn diese Regierung macht jetzt ja noch viel lieber, weil die haben wenigstens Dinge gefunden, real, wo man was einsparen kann. Und eines wird gehen, eines wird nicht gehen. Es wird nicht gehen, dass man spart, ohne dass wer gespürt. Das wird nicht gehen. Und wenn du heute dir die großen Steuereinkommen anschaust, wo kommen die her? Das ist die Umsatzsteuer und das ist die Lohn- und Einkommensteuer. Die Lohn- und Einkommensteuer wird von denen bezahlt, die arbeiten gehen. Da haben wir jetzt schon die höchste Steuer- und Abgabenquote in unserer Geschichte. Da kannst du kein zusätzliches Geld mehr holen. Und bei der Umsatzsteuer sind wir auch auf einem Niveau mittlerweile, wo man sich fragen muss, ob da noch was geht. Wo wird gespart, wenn die FPÖ in der Regierung ist?
Also Gerald, ganz, antworte. Nein, wo spart
ganz, die FPÖ? Ganz spannend. Jetzt erste Frage. Für wie blöd hältst du den Niki, der dich etwas fragt und du nicht antwortest? Und für wie blöd
ich habe geantwortet.
Er fragt dich, warum sind alle von China betroffen? Warum sind alle von Trump betroffen? Warum sind alle von Putin betroffen? Warum sind alle vom Energiechaos betroffen? Warum ist das Schicksal der Welt so grausam, dass es seit 2015 zuschlägt? Und warum haben wir gerade das größte Problem in Österreich mit 9 Millionen Einwohnern?
Ist so.
So. Gerhard, und dann kommst du drauf.
Ich hab's erklärt.
Rudolfo.
Ich hab's
Rudolfo.
Erklärt.
Geh, so ein Blödsinn. Weil in den Kenndaten ist ja selbst Deutschland, das noch automobilabhängiger ist. Und wir nur die Zuliefererbetriebe sind lang nicht so der Letzte benannt wie wir. Ich bin ja wirklich der letzte Vertreter des Friedrich Merz und des Lars Klingbeil. Ja, wirklich. Wenn die geringere Inflationszahlen haben, wenn die geringere Teuerungszahlen haben, wenn die geringere Arbeitslosenzahlen haben, dann frage ich mich, was die gottverreckte Merz-Klingbeil-Esken-Koalition, Bärbel-Baas-Koalition in Deutschland besser macht, als die Forschungspoppern auf unserer Regierungsbank. Und dann kommst du daher mit dem rhetorischen Schriftstück, die FPÖ ist schuld. Natürlich, weil in Österreich die FPÖ eine Oppositionspartei ist und nicht gute Vorschläge bringt, offenbar zum Einsparungseffekt, weil die derzeitige Regierung steppert ist, es in ihrem Bereich selbst als Regierungsverantwortung zu tun. Man sagt, also die FPÖ ist jetzt schuld und du dich hier exakt 4 Minuten und 30 Sekunden über die FPÖ auslassen hast, obwohl er dich gefragt hat, was stimmt an der Regierung in Österreich nicht? Rudi, dann ist das zwar ein rhetorischer Versuch gewesen, ich erkläre es dir ja auch, aber dieser rhetorische Versuch, Rudi, er ist einfach gescheitert.
Gerhard, du verstehst es.
Und das Scheitern habe ich dir jetzt gerade vorgezeichnet. Ich war im Übrigen sehr ruhig, wie du geredet hast, ich schreibe da immer mit.
Ja, weil du bei Fakten immer aussteigst.
Und ich konfrontiere dich ja nur mit dem, was du gesagt hast. Ich bringe da überhaupt gar keine eigenen Vorschläge mehr ein. Ich zitiere dich nur noch einmal, zitiere die Frage vom Niki und komme dann drauf, alles, was du sagst, ist in Wahrheit Löbelstraßenpropaganda. Das ist das ZK der KPDSU. Du kommst, weißt du, wie du mir vorkommst? Wie der eine Pressesprecher von der DDR, der dann in den letzten Tagen der DDR gesagt hat, ich glaube, die Grenzöffnung, ja, die gilt ab sofort. Die gilt ab sofort. Also solche Momente hast du mittlerweile. So, also das ist ja eh skurril. Aber nur noch einmal, also, warum muss immer ständig das verwesende Leid der Sozialdemokratie antun? Diskutieren wir ordentlich. Also, kommen wir mal her. Es hat eine Zeit gegeben, wo die Sozialdemokratie Pensionistenbriefe geschrieben hat. Unter Franz Fronitzky, unter Viktor Klima, unter Alfred Gusenbauer, unter Werner Faymann, unter Christian Kern. Und heute sagst du, das kostet alles für die Pension 30 Milliarden. Da müssen wir einsparen, da müssen wir einschneiden. Einer, der 5.000 Euro kriegt Pension, der verdient keinen Cent mehr.
Richtig.
Die Zeiten hat es in der Sozialdemokratie nie gegeben.
Weil
die meisten, ich sage das ganz ehrlich, weil das Pensionssystem ein Versicherungssystem ist. Und wenn du
Na,
selbstverständlich.
Was redest
wenn du? Nur weil das
Umlageverfahren.
Nur wenn das Versicherungssystem nicht mehr finanzierbar ist, hast du lange nicht...
Es war nie ein Versicherungssystem.
Rudi, schau, es ist schon wieder so.
Google.
Rudi, du hast ja deinen Beitrag dann zu leisten. Dann sage ich dir eines, dann ist das in Wahrheit der Bruch des Vertrauensgrundsatzes, wenn Menschen beispielsweise wie ich Höchstbemessung einzahlen, 25.000 Euro im Jahr an Sozialversicherungsleistung, an Pensionsversicherungsleistung, das zahle ich ein. Und ich dann am Ende 800 oder 900 Euro kriege, weil du sagst, es ist eher gestopfter, das soll nicht viel kriegen. Die Pensionistinnen
so
und Pensionisten haben die letzten Jahre, aber insinuiert hast du das, die Pensionistinnen und Pensionisten haben die letzten Jahre einen Reallohnverlust von 8 Milliarden Euro bereits zu tragen gehabt. Die sind schlimmer benannt als die Politiker mit ihren ganzen Politikergehörten Kürzungen. Bei den Politikergehörten schneiden sie nicht ein. Dort wollte die Regierung SP und ÖVP sogar noch die Parteiförderung erhöhen. Das vergisst du nämlich auch noch bei der Gelegenheit zu sagen. Da wollten sie sich Geld nehmen. Bei den Ausländern, bei sich selbst, überall wollen sie Geld. Aber dort, wo es darum geht, tatsächlich einzusparen, wollen sie nichts. Und was das Gesundheitssystem betrifft. Mein lieber Rudi, die letzten 25 Jahre kann ich da sagen, es hat genau zwei Gesundheitsminister oder drei Gesundheitsminister gegeben, die ausnahmsweise nicht rote waren, sonst kann ich da von Herrn Schumann, Hunsdorfer, Rendi Wagner, alle nennen, 25 Jahre sozialistische Gesundheitsminister, ein bisschen Anschub, ein bisschen Grüne, dann hat es einmal den Herbert Haupt gegeben, die Rauch Kallert und die Andrea Gdolski, dann ist aber der
die Frau Hartinger klein,
ja, eineinhalb Jahre gegen 100 Jahre gelebter Sozialismus im Gesundheitssystem. Ja. Wisst ihr, was ihr mit dem Gesundheitssystem gemacht habt? Jetzt mit dem Gesundheitssystem Folgendes gemacht, ihr habt die letzten 25 Jahre 60.000 Spitalsbetten abgebaut, in den von euch regierten Bundesländern 60.000 bei einem Anstieg der Wohnbevölkerung von 1,6 Millionen Menschen. Der niedergelassene Bereich ist ausgeräuchert. Warum? Weil wenn du mit niedergelassenen Ärzten beispielsweise in meiner Heimatstadt in Graz sprichst, dann sagen die alle, das was die Kummerl und die Roten angerichtet haben, dass ich mittlerweile einen Dolmetscher in meinen Ordinationen brauche, da gehe ich lieber in meine Privatordination ein. Ihr habt die Ärzte vertrieben, ihr habt die Ärzte auch nicht ordentlich bezahlt, ihr habt das Pflegepersonal nicht ordentlich bezahlt und jetzt wundert es euch, dass der ganze Häfen in die Luft geht. Das ist echt jämmerlich, was ihr auf wird. Und dann jedes Mal herzugehen und zu sagen, die FPÖ ist schuld, der Herbert Kickl, weil der Herbert Kickl ist offenbar Gottes Strafe für Österreich. Als der Kritiker ist plötzlich der Feind einer Gesellschaft, aber nicht der, der falsche Politik macht, das ist sehr kurz gedacht.
unfassbar. Schau, du hast wahrscheinlich falsch gegoogelt. Es sind jetzt 60.000 Betten eingespart worden. Wir haben nur 60.000 Betten. Die letzten, seit dem Jahr 2000, sind die Betten um 14% zurückgegangen. Und 14% sind keine 60.000 Betten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Gesundheitspolitik wird in Österreich primär gemacht. Von wem? Von den Sozialversicherungen und von den Ländern. Weil die Länder sind der Träger der Spitäler. Und die Sozialversicherungen machen die Niederklassen im Bereich. Der Gesundheitsminister ist ein netter Grüß August, ohne irgendeine Kompetenz und Verantwortung. In Graz, wenn du das ansprichst, im Übrigen hat man tatsächlich einen Gesundheitsnotstand, weil nur mehr 19% der Ärztinnen und Ärzte dort Kassenärzte sind. Es liegt daran, dass die Kassen keine Verträge hergeben. Und warum geben sie keine Verträge her? Weil sie unter Schwarz-Blau zerstört wurden. Wenn du über die Politikergehälter sprichst, im Zusammenhang mit der Parteienförderung, Gerald, darf ich dich nur daran erinnern, es war die SPÖ, die gefordert hat in Salzburg und in Niederösterreich, dass die horrenden Gehälter von Svacek, Landbauer und Co. nicht erhöht werden. Und wer hat es eingesteckt? Genau die haben nämlich ihre Politikergehälter unverschämtermaßen erhöht. Wenn du davon sprichst, dass ich gesagt hätte, ich hätte die Frage vom Niki nicht beantwortet, warum ist Österreich so schwer betroffen? Ich habe es ausgeführt, wir sind in besonderem Maße von Deutschland abhängig und unsere Zuliefererindustrie ist gemessen pro Kopf die größte Zulieferindustrie der Welt. Und daher sind wir auch am meisten betroffen. Das ist logisch, da muss man nicht studiert haben. Das kann man selbst als FPÖ-Populist und möchte gern Rhetorikschreier verstehen. Ja. Und dann haben wir als Binnenland, das keine anderen Energieformen hat, kein Öl, kein Gas, natürlich in besonderem Maße vom Weltmarkt abhängig. Und da habe ich dir erklärt, was Putin, also die beiden Verbündeten der FPÖ quasi, Putin und Trump, da unternommen haben und was die Auswirkungen auf Österreich sind. So. Und das Dritte, was wir haben, ist, und das ist hausgemacht und das gilt für die FPÖ genauso, weil sie in 5 Bundesländern mitregiert und dort auch nichts zusammenbringt, wir haben strukturelle Probleme und die habe ich da aufgezählt. Und wenn du heute ein Pensionssystem hast, wo 30 Milliarden aus den Steuermitteln zugezahlt werden, weil die, das, was du da redest, du zahlst Höchstbeitragsgrundlage, das sind ja keine Steuern, das sind ja Sozialversicherungsbeiträge.
Ich habe gesagt, Sozialversicherung.
50 Milliarden hast du Einzahlungen jedes Jahr in die Sozialversicherung, 50 Milliarden, ja. Und dann zahlen wir nur 30 Milliarden allein im Pensionssystem dazu. Warum tun wir das? Nicht wegen der ASVG-Versicherten. Die decken ihre Auskommen zu 84% selbst. Bei den Bauern, bei den Selbstständigen und vor allem bei den Beamten hast du einen so vernichtend niedrigen Deckungsgrad, dass das nicht finanzierbar ist. Bei den Beamten hat man das lange, lange gefordert und gesagt, naja, die haben ja früher, die haben ja keine Abfertigung gekriegt und deswegen kriegen die höhere Pensionen. Selbst wenn man das einberechnet, könntest du dort Milliarden sparen, ohne dass das irgendwer spürt, weil warum soll heute einer 10.000 Euro brutto Pension kriegen, während du im ASVG-System so eine Pension nicht einmal kriegen kannst.
Von den Bauern 10.000 Euro?
Von den Bauern niemand, von den Beamten spreche ich jetzt.
Okay.
Ja, die Bauern zahlen so wenig ein, dass jetzt die Unternehmer in der SVS deren Pensionen mitzahlen und mitsubventionieren. Ich bin am Wort, ich habe die auch nicht unterbrochen.
Ja.
Also, in diesem Pensionssystem zu sparen ist dringend notwendig. Warum? Du hast behauptet, das österreichische Pensionssystem sei eine Versicherungsleistung. Das ist einfach zu 100% falsch. Wir haben den sogenannten Generationenvertrag in Österreich. Was heißt das? Diejenigen, die aktiv im Arbeitsleben sind, zahlen die Pensionen. Zahlen die anderen. Ja, hast du ja verstanden. Das Problem ist nur, Gerald, früher haben 5 die arbeiten gegangen, sind einen Pensionisten erhalten und jetzt sind es 1,7. Dass man mit Beiträgen von 1,7 Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Selbstständigen, Bauern, Beamten keinen einzelnen Pensionisten erhalten kann, wirst du verstehen.
Okay.
So.
Verstehe.
Und darum braucht es einen Umbau des Pensionssystems, weil der nicht zukunftsfähig ist.
Mhm.
Und das sagt ja jeder Pensionsexperte auf der ganzen Welt.
Kurz,
und sich hinzustellen. Und sich hinzustellen.
Ja,
und so zu tun, als die SPÖ oder die ÖVP da jetzt irgendwie hätten die absichtlich was gemacht oder irgendwas, ist doch ein absoluter Schwachsinn. Und ich habe das Einzige, was ich von der FPÖ einfordere, ist, weil der Herbert Kickl wird nächster Bundeskanzler. Und mich täte interessieren, was ist der Plan der FPÖ, um dieses Budget zu sanieren? Und da gibt es bis heute keine Antwort.
Rudi, schau, der erste Punkt. Wenn ich weiß, dass Österreich so abhängig ist von der Automobilindustrie, frage ich mich, warum dein Genosse Schieder und der Genosse Lobatka dem Green Deal auf europäischer Ebene zugestimmt haben, der sich es für
weil er wichtig ist.
Aber jetzt sagen die, die zugestimmt haben, dass es ein Fehler ist.
Ja, aus populistischen Gründen, so, wenn man okay. den rechten Parteien so. Auch rennt, natürlich.
Ah, okay. Also war der Niedergang der Automobilindustrie in Europa wissentlich, dass uns die Chinesen 20 Jahre mit der E-Mobilität voraus sind und gleichzeitig Europa zu verbieten, das den Verbrenner zu produzieren, war das nicht ein direkter Anschlag, wo man fast meinen könnte, dass unsere EU-Parlamentarier die Spione Chinas sind?
Nein.
Okay, gut, nein, nur damit wir es verstehen. Also, fürs Publikum, der Rudi negiert die Realität, die Parteien SPÖ, ÖVP, NEOS und Grüne haben auf europäischer Ebene den Green Deal beschlossen.
Was
der Green Deal war ein direkter Angriff auf den europäischen Verbrenner. Der europäische Verbrenner war durch die besonders günstigen Margen in Österreich als Zulieferer, in Deutschland als Produzent, besonders wohlstandserhaltend und günstig. Seit über 60 Jahren das Aushängeschild Deutschlands und damit auch der Industriebeitrag Österreichs. Ich fahre zum Beispiel damit. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn ich daher den Verbrenner retten hätte wollen, dann hätte ich den Green Deal nicht beschließen dürfen und dann schon gar nicht den Green Deal auch noch zurücknehmen und es als Fehler zu erkennen, wie er derzeit passiert ist. Also war es ein Fehler der Letzte, der glaubt, dass es Kaffelder war, glaubt der Rudi.
Bin ich.
Der zweite Punkt. Also, es werden Beamte genannt, es werden Bauern genannt, es werden Selbstständige genannt. Die durchschnittliche Selbstständigenpension liegt wahrscheinlich bei irgendwas 2.300 Euro, zwar sind es 2.500 Euro sind. Die typische Bauernpension liegt überhaupt weit drunter. Und dann kommen wir zu den sogenannten Beamten. Und dann kommen wir zu Beamtenpensionen und Altpolitikerpensionen, wovon 90% der Bezieher der Altpolitikerpensionen in Österreich rote oder schwarze sind. Und nicht nur das, SP und ÖVP, die Beamtenpensionen, und jetzt kommt es ganz spannend, in die Hackler-Regelung genommen.
Richtig, Fehler.
Die Hackler-Regelung missbraucht, haben die Roten ausgefressen, den Bonzen und die Schwarzen. Und die Hackler-Regelung ausgenutzt haben, damit dort Beamte, Parlamentsdirektoren, Sektionschefs, die rot-schwarzen Parteigänge einigen und dann sagt er wieder, die FPÖ ist schuld, die FPÖ ist schuld. Und das versteht halt weder das Publikum noch wir. Und zum letzten und dritten Punkt, und da hast du vollkommen recht, es arbeiten in dem Land viel zu wenig Leute, um diese Masse an Lebensbevölkerung, an Wohnsitzbevölkerung in Österreich in irgendeiner Form durchzufinanzieren. Wir haben in Österreich 4 Millionen Leistungsträger und 9 Millionen Menschen, die in dem Land leben. Davon 5 Millionen in weiterer Folge irgendetwas beziehen. 4 bis 4,1 Millionen Leistungsträger, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, 9 Millionen Wohnsitzbevölkerung. Das heißt, 5 Millionen hackeln nichts, sind entweder in Pension, das sei ihnen zugestanden, sind in den Sozialleistungen. Kinder sind drin. Ja, aber lieber Freund, wenn wir nach den
also
Kindern
Kinderarbeit.
Nach der Fertilitätsrate von 1,3 sind sehr wenig. Österreichische Kinder, guter Mann. Vielleicht meinst du die Kinder, wo die Fertilitätsrate bei 7 liegt, weil man wie im Krieg aus dem Kinderwagen rausballert in Wahrheit in unsere Sozialsysteme ein. Sag's doch, was los ist.
Was ist denn das für ein Niveau, bitte?
Nein, das ist genau das richtige Niveau, weil sonst verstehst du das nicht.
So, okay. Also ich glaube jetzt...
Entschuldigung, ich lasse doch so einen rassistischen Scheiß.
Was für einen rassistischen Scheiß?
So zu tun, als, Entschuldigung, du kommst da jetzt daher, das ist ja fast die Rassenlehre. Wie
was für Rassenlehre?
Wie sie Österreich,
der Fortpflanz und andere. Blödsinn. Du kannst
schauen die für sowas, nimm
kannst
das sowas
du die künstliche Aufregung, kannst du
das auch mal in die Ohren spielen. Das ist
unfassbar.
Was bist du für Depp?
Überhaupt nicht. Ich erkläre dir, was demografischer Umbruch ist. Und
ich sage
genau
die Kinder,
in dem Wort,
ich sage, die Kinder sind bei den 9 Millionen nicht dabei und du sagst, na ja, die echten Österreicher kriegen eh keine Kinder mehr. Wer sind denn die Steuerzahler der Zukunft, wenn die anderen, die zugewandert sind?
Die schon länger, die meinst du, die in der Mindestsicherung sind, sind die Steuerzahler der Zukunft?
Wenn die nicht...
Top.
Gerald.
Top.
Gerald. Du wirst dir nicht ernsthaft behaupten, du wirst dir nicht ernsthaft behaupten, so blöd kannst nicht einmal
doch,
du sein,
doch.
Dass es sich hier um zukünftige Mindestsicherungsbezieher handelt, wenn du dir ausrechnen kannst, dass in manchen Städten 70-80% der Kinder aus Migrantenmilieu kommen. Natürlich arbeitet die Mehrheit von denen dann einmal, das ist ja unbestritten, das war schon immer so, schau dir die Arbeitsquoten an bei Arbeitsmigranten, die zu uns kommen. Schau es dir mal an in Ruhe. Schau es den absoluten Zahlen an. Wenn wir die nicht hätten, Gerald, dann würde unser Sozialsystem schon zusammengebrochen sein. Und zu den Bauern. Weißt du, wie viel Prozent die Bauern ihre Pensionsbeiträge selbst decken?
Ja.
Zu 19%.
Was kriegen denn die Bauern?
19. Und das, was und so wenig, dass sie kriegen, die zahlen so wenig ein, was dass sie selbst für das Wenige nur 19% selber einzahlen. Den Rest muss der Steuerzahler zahlen.
Die schauen, dass
bei den Selbstständigen ist der Deckungsgrad nur 49%, den Rest muss aus dem Budget zuschießen. Ein Land, das über 30 Milliarden zuschießen muss in ein Pensionssystem, vergisst ja auf die Zukunft, weil das fehlt das Geld für die Zukunft. Und wenn die FPÖ jetzt gleich blöd ist wie die beiden Großparteien und sagt, na, da werden wir nicht viel was tun, dann hat Österreich in Zukunft keine Chance.
Ein Land, das 1,2 Milliarden für Menschen ausgibt, die zu 60% keinen Beitrag leisten, hat keine Zukunft. Genauso ist es.
UI24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgenpodcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport und Society. Präsentiert von Alex Nausner.
Hallo, ich freue mich und bringe euch ab sofort alle News als Podcast. Jeden Morgen ab 7 Uhr mit den spannendsten Gästen. Abonniert UI24 Daily. Jetzt auf Spotify, Apple Podcasts, UI24.at und überall, wo es Podcasts gibt.
UI24 Daily. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Aktuelles Thema in unserem zweiten Teil. Der Bundeskanzler hat heute verkündet, dass die Wehrpflicht-Volksbefragung nun doch nicht kommt, die er am Anfang des Jahres so vehement gefordert hat. Neos und SPÖ legen sich quer und er hat jetzt anscheinend klein beigegeben. Macht jetzt nicht unbedingt einen schlanken Fuß, wenn gleich mal sagen kann, ist wahrscheinlich eh wurscht, weil die Fragestellung ohnehin absurd gewesen wäre. Aber trotzdem, er hat es monatelang eigentlich als sein großes Thema propagiert und jetzt kurz vorm Sommer sagt er plötzlich nein, keine Volksbefragung zur Wehrpflicht.
Eine schwere Niederlage für den Bundeskanzler, hätte ich einmal gesagt, weil wenn du, wir erinnern uns ja an diese sogenannte Österreich-Rede, die er gehalten hat, wo diese Befragung zur Wehrpflicht groß angekündigt wurde als Hauptteil der Rede und jetzt wird es still und heimlich abgesagt, hat mehrere Gründe. Erstens hat er den Fehler gemacht, als ÖVP-Obmann Dinge anzukündigen für die Regierung, ohne sie zuerst in der Regierung zu besprechen. Erster Fehler. Zweiter Fehler: Die haben sich nicht einmal überlegt, was sie eigentlich fragen wollen. Weil wenn jetzt die Frage gewesen wäre, was halten Sie für ein besseres Modell, 6+2 Monate oder 8+2 Monate und wie soll der Zivildienst gestaltet werden? Na ganz ehrlich, da kennen Sie vielleicht 1000 Leute in Österreich aus und der Rest hat absolut keine Ahnung, also völlig denkbar ungeeignet für eine Volksbefragung. Also insofern, ich bin wahnsinnig froh, dass SPÖ und näher sich hier durchgesetzt haben, dass es diese blöde Volksbefragung nicht gibt. Ich bin der Meinung grundsätzlich, man kann das Volk zu fast allen Dingen befragen. Das ist ein Beispiel, über Modelle einer Wehrpflicht- und Wehrdienstkommission abzustimmen, ist denkbar ungeeignet. Das ist so ein Detailthema. Wenn man was abstimmt in dem Bereich, kann man abstimmen, ob man für den Grundwehrdienst, also für die Wehrpflicht ist oder für Berufswehr, das kannst du abstimmen. Du kannst abstimmen, ob du für einen NATO-Beitritt bist zum Beispiel oder sowas, oder ob Sky-Shield kommen soll von mir aus. Das kann man alles abstimmen. Diese Frage einer plebiszitären Abstimmung zu unterziehen, war von vornherein ein Rohrkrepierer. Aber es passt in seinen Lauf hinein, denn er hat ja zwei Dinge hat er angesagt. Er hat angesagt, die Befragung zur Wehrpflicht, und er hat die 210-Formel, die Stocker-Formel, dort präsentiert bei dieser Rede. Das waren die zwei Hauptpunkte, wenn du dich erinnerst. 2% Inflation, 1% Wirtschaftswachstum, 0% Toleranz. Und die ist ja auch gescheitert. Unsere Inflation geht Richtung 4%, weil das Wirtschaftswachstum ist unter 1 und von 0 Toleranz sehe ich auch noch immer nicht viel. Also Stocker ist wirklich mit seinen Ankündigungen umfänglichst gescheitert.
Gerald, überraschend oder hast du eher erwartet, dass diese Volksbefragung...
Also ich hoffe, wir haben heute den 16. Juni, ich hoffe, Christian Stocker bleibt mir noch ein paar Wochen erhalten, schreibt gerade ein neues Buch über das Ende des Scheinkonservatismus, da kommt Christian Stocker wie auch Friedrich Merz vor, ich hoffe, die bleiben noch wenigstens ein paar Wochen, bis ich dann im September das Buch präsentiere. In einem möchte ich Rudi vollkommen zustimmen, der Rudi hat diese 30. Jänner-Rede in den Blickpunkt gebracht. Was hat dort Christian Stocker gefordert? Er fordert für Österreich in der Migrationspolitik die hellsten Köpfe statt die finstersten Gestalten. Ein Versprechen in der Migrationspolitik Law and Order zu signalisieren. Dieses Versprechen ist gebrochen, weil zumindest von den tatsächlichen Abschiebungen Herbert Kickl in 1,5 Jahren mehr Leute zwangsweise aus dem Land gebracht hat, als der Herr Innenminister Kahner in 5 Jahren. Das Zweite, was er versprochen hat, war die Wehrpflicht. Mehr Menschen zwangsweise abgeschoben, als der Herr Kahner in 5 Jahren zwangsweise abgeschoben hat.
Du behauptest, wiederhol die Behauptung nochmal, dass die Leute wirklich verstehen, was du da jetzt sagst.
Der Herbert Kickl hat mit negativen Asylbescheiden zwangsweise mehr Menschen abgeschoben in 1,5 Jahren als der Gerd Kahner in 5 Jahren.
Mehr Menschen, gesamt. Alle Asylwerber.
Zwangsweise okay. Mehr abgeschoben als der Herr Kahner in 5 Jahren.
Gut.
Ja. Du hast nicht freiwillige Ausreisen innerhalb der Europäischen Union, sollte man halt nicht in die Statistik einstampfen. Das machen nur Sozialisten.
Der Herr Kahner wird das bestreiten, nehme ich an.
Der Herr Kahner kann es gern bestreiten, aber dann soll er sagen, warum so viele Freiwillige nach Bulgarien und Rumänien ausgereist sind und mit tatsächlichen Abschiebungen nichts zu tun hat, weil in Wahrheit hat er genau 4 Leute abgeschoben, 2 Syrer und 2 Afghanen. Mehr hat er eh nicht zusammengebracht. So.
Du behauptest
nicht. Nein, ich behaupte jetzt nicht. Ich bin gerade bei meinem Redebetrag und ich bin ja nicht vor Gericht und ich lasse mir nicht von deiner ChatGPT-Recherche.
Die Abschiebungen machen die ganze Zeit. Gar nicht, es wurden ja auch Menschen woanders hin abgeschoben.
Nein, noch einmal, ich rede von zwangsweisen Abschiebungen. Was ihr für einen Fehler macht, ist, dass ihr freiwillige Ausreisen in die Abschiebequote einrechnet. Das solltet ihr nicht tun. Ihr solltet euch vom Innenministerium nicht hinters Licht führen lassen. Ich sag's nur bei der Gelegenheit. Das ist eine Luftpumpe, der Gerhard Kahner. Eine Nullnummer. Das ist niederösterreichische ÖVP. Meine Birchen verbieten und selber nichts zusammenbringen. So, und was hat er dann noch gefordert? Die Stärkung der Wirtschaft und die Wehrpflicht. Und am Ende bedeutet das, dass die Wehrpflicht Debatte und ich habe es ja vor 4 Wochen bereits angekündigt, im Mai gesagt, Freunde, wenn wir tatsächlich im September oder Oktober eine Wehrpflicht brauchen, dann müssten wir jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Parlamentsbeschlüsse machen. Das hat die Regierung vergeigt. Und in Wahrheit sieht man auch, dass der österreichischen Volkspartei, aber auch der SPÖ und auch bisweilen der NEOS, das österreichische Bundesheer, gänzlich egal ist. Normalerweise ist es eine Generalkapitulation, würde man es militärisch nennen, was sich hier die ÖVP und vor allem der Christian Stocker geleistet hat. Mhm. Ich muss noch recherchieren, bei der KI gib ihm vielleicht 8 Minuten Zeit.
Nein, nicht auf der KI.
Nein, wer es nicht,
reicht als Quelle und Parlament reicht völlig. Also die Behauptung von Gerald, ich berichtige tatsächlich, sagt man so schön im Parlament,
ja, im Gegensatz
die Behauptung von Gerald Groß, dass unter Herbert Kickl in 1,5 Jahren Regierungszeit mehr Menschen zwangsweise abgeschoben wurden als unter Gerhard Kahner und anderen ÖVP-Ministern in 5 Jahren, ist falsch. Und zwar umfassend, kann man gern googeln, man braucht nur sich anschauen, welche Zahlen Herbert Kickl selbst zu Zwangsabschiebungen auf einer Pressekonferenz im Jahr 2019 bekannt gegeben hat. Ja, da falsche Zahlen, was die FPÖ, da sieht man deine mangelnde Vorbereitung, was die FPÖ nämlich behauptet hat, ist, dass, und das hat der Kickl gesagt und nichts anderes, dass unter Kickl mehr Afghanen abgeschoben wurden in 1,5 Jahren als unter Kahner in 5 Jahren. Das war die Aussage. Nein, ich habe die extra gesagt, Menschen. Ich habe gesagt, alle Menschen. Nein, wie viele Menschen?
Afghanen und
Nein, Syrer. Du hast gesagt, Menschen in Österreich, mehr Menschen. Das ist lächerlich, ist unklar. Falsch.
Afghanen
es war im Jahr 2025.
Ist
ja, wenn 4 Afghanen und Syrer abgeschoben werden, es wurden 14.200 Menschen alleine dieses Jahr, im letzten Jahr abgeschoben.
Auch falsch.
14.200 auch Abschiebungen.
Nein, stimmt auch nicht. Mussten das Land verlassen,
sind
aber nur 6.000 abgeschoben worden.
Sind Zahlen des Innenministeriums.
Freiwillige
Ausreisen. Ich weiß nicht, ob das Innenministerium sich besser auskennt.
Freiwillige Ausreisen. Keine Abschiebung. Ich sag's nur.
Bitte.
Genau das ist die Spezialität.
Gut, okay.
Er wollte was zur Wehrdienstbefolgung
sagen. Genau, ich wollte sagen, auf das eigene Thema zurückkommen. Und die Frage ist ja, wie schief hängt der Haussegen in dieser Regierung mittlerweile, wenn jetzt die Koalitionspartner sogar dem Kanzler schon sein Prestigeprojekt abschießen?
Ja, ich glaube, der Segen hängt nicht wahnsinnig schief. Warum? Weil die alle immer gemeinsames Interesse auf das musst du schauen. Ne? Die ÖVP weiß, es ist das letzte Mal für längere Zeit, dass sie Kanzlerpartei ist. Weil nach der nächsten Nationalratswahl wird die ÖVP viel sein, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit Juniorpartner unter Herbert Kickl, aber sicher eine Kanzlerpartei. Die SPÖ weiß, dass sie für längere Zeit in Opposition sein wird, weil sie bei den nächsten Nationalratswahlen einen Kickl mit 40% sehen wird und der ÖVP mit, weiß ich nicht, 17, 16, keine Ahnung, die dann den Juniorpartner machen wird. Und die NEOS, wer ihn auch nicht mehr braucht, wissen auch, dass sie nur jetzt in einer Regierung sein können auf längere Zeit. Und das schweißt diese drei Parteien, aber im Speziellen die Akteurinnen und Akteure dieser Bundesregierung zusammen, ist er menschlich völlig nachvollziehbar. Sie glauben, dass sie bis 2029 durch Maßnahmen die Bevölkerung davon überzeugen können, dass es besser wäre, den Weg dieser Regierung vorzugehen, als einen Weg unter einem Kanzler Kickl. Schauen wir, ob Ihnen das gelingt. Bis jetzt machen Sie eigentlich alles dafür, dass Herbert Kickl nächster Bundeskanzler wird. Das ist das Problem. So. Und natürlich streiten die. Die streiten und führen Verteilungskämpfe. Wer anders ist es ja nicht zum Erklären, dass man so Kleinigkeiten hat, wie die Wirtschaft setzt durch, dass die Plastikabgabe nicht kommt, die Bauern bleiben beim Agrardiesel drauf, die Gewerkschaft fordert irgendwas und kriegt was. Das ist ja nur der Abtausch von Klientelinteressen, den wir nur sehen. Und die Neos schwimmen irgendwo in der Mitte herum und dürfen halt die Bewerbung für den Sitz in der UNO feiern. Aber untereinander halten die schon zusammen, ist meine Wahrnehmung, weil sie das gemeinsame Interesse des Regierens haben, noch immer. Es wird aber ungemütlicher werden, weil es kommen externe Faktoren dazu, die brutal werden für sie, weil je näher die Landtagswahlen kommen, desto größer wird der Unmut in den Ländern werden, weil keiner Lust hat, dass er seine Landtagswahl wegen der Performance der Bundesregierung verliert. Und das wird man bei den verschiedenen Wahlen deutlich sehen, obwohl man immer sagt, Landtagswahlen sind Landtagswahlen, das stimmt schon, das ist richtig. Aber ein Bundestrend, wenn er so stark ist, wie er im Moment ausgeprägt ist, der verunmöglicht es eigentlich, jedem roten oder schwarzen Kandidaten in den Ländern einen Wahlerfolg zu feiern.
Siehst du das auch so? Bist du auch der Meinung, dass diese Bundesregierung da quasi in der Not zusammengeschweißt ist und es deswegen keine Neuwahlen geben wird in naher Zukunft?
Ich habe es gestern gesagt, was ist das Wesen dieser Bundesregierung? Sie setzt auf Zeit. Das heißt, die Strategie der Bundesregierung in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes war, auf Zeit zu setzen, in der Hoffnung, dass Deutschland wieder anspringt. Warten auf Godot, also es kommt nicht. Jetzt setzen sie auf Zeit in der Hoffnung, dass sich der Trend gegen die FPÖ stellt. Also sie spekulieren damit, dass irgendwas passiert, dass möglicherweise dem Herbert Kickl etwas zustößt, vielleicht auch gewaltsam, dass irgendwelche Skandale
gewaltsam produziert werden. Gewaltsam
setzt dem ja, vielleicht, dass ihm was zustößt. In der Hoffnung, so lange das auszusitzen, dass der Trend für die FPÖ zurückgeht. Und da ist ihnen das gesamte Land wurscht. Und das ist total spannend. Ihnen sind die 500.000 Arbeitslose bald wurscht. Mhm. Ihnen ist der Anstieg der Inflation auf 4% wurscht. Ihnen ist das Energiechaos wurscht. Ihnen ist die Wirtschaft wurscht. Der Herr Stocker, der Herr Babler und die Frau Meindl-Reisinger haben offenbar kapiert, sie schaffen es nicht, sie können es nicht, sie können nicht regieren. Und sie können derzeit den Verlust, den realpolitischen Verlust ihrer Sympathie nicht umsetzen. Sie dürfen es nicht umsetzen, weil die Frau Meindl-Reisinger und der Herr Babler und der Herr Stocker sind weg. Also sitzen sie so lange im Amt, betätigen sich gegenüber der eigenen Bevölkerung zerstörerisch untätig, in der Hoffnung, dass sich der Trend gegen die FPÖ oder den Herrn Kickl richtet. Ich kenne sie ja, die strategischen Besprechungen. Schauen wir mal, ob es den Kickl-Namen überhaupt noch gibt. Das sitzt mir schon aus. Das hörst du von denen. Das hörst du im schwarzen Kamel. Oder schauen wir mal, ob der Kickl-Name noch da ist. Schauen wir, ob der überhaupt noch einmal erfolgreich ist. Schauen wir, wer nach dem Kickl kommt. Red doch einmal im schwarzen Kamel mit den ÖVP-Strategen. Du noch einmal, du kannst mir zuhören und dann replizieren.
Ja, ey, aber
seit Wochen, du kleine Sadomaso-Gouvernante, die da drüben sitzt und mir immer wieder Haltungsnoten verteilt und sich selber nicht dran hält, der Rudi. Das ist opportunistisch, ich sag's dir nur. Es fällt dem Publikum
Kommt auf. Zum Ende.
So, nein, ich bin erst am Anfang. Und das ist die ÖVP, das ist auch die SPÖ, das sind auch die Neos, sie setzen auf Zeit, lassen das Land über die Klippe springen in der Hoffnung, dass sie irgendwas in den Umfragen tut oder bei den Wahlen tut.
Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann sprechen wir genau über dieses Thema. Ist die FPÖ überhaupt noch aufzuhalten? Die FPÖ begeht ja an diesem Wochenende ihr großes Jubiläum, 70 Jahre FPÖ. Und wenn man den Umfragen glaubt, und das sagen alle Umfragen gleichermaßen, dann ist sie meilenweit derzeit in Führung. Und der Rudi hat es ja selber vorher gesagt, Herbert Kickl als nächster Kanzler de facto schon fix. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritter Teil unseres heutigen Duells mit Rudi Fussi und Gerald Gross. Und jetzt sprechen wir über die FPÖ, 70 Jahre FPÖ. Da gibt es am Samstag eine große Party mit Herbert Kickl und allem drum und dran in der Wiener Innenstadt. Als quasi Teaser zu dieser Party hat die FPÖ schon einmal einen Song veröffentlicht, Herbert One, wo unter anderem auch sehr umfassend der Begriff Remigration vorkommt. Wie siehst du denn dieses Fest da am Samstag? Wird es ein Homerun für Herbert Kickl und seine Anhänger? Gibt es überhaupt irgendwas, was den Herbert Kickl und die FPÖ derzeit stoppen kann?
Naja, die Realität dann im Regierungsverantwortung, weil das werden die auch nicht hinbringen. Herbert Kickl muss mir ja die Frage stellen, wo waren die, diese Erbert, diese Abschiebemaschine in seiner Zeit? Also Innenminister war, da hat es das nicht gegeben. Jetzt werden Plüschflugzeuge verteilt. Und es wird ein grottenschlechter, peinlicher Song publiziert, den eh keiner hören will und der keinen interessiert. Im Übrigen gibt es das Radio von der FPÖ, glaube ich, eh bald nicht mehr, weil es so erfolglos ist. Das haben es alle beworben, Austria First, das Radio für die Patrioten hat so schlechte Zugriffszahlen, dass sie schon überlegen, wie ich höre, es einzustellen. Es ist unfassbar.
Also,
ich glaube nicht, dass die SPÖ den Radiosender der FPÖ betreibt. Die SPÖ macht sehr viel, um der FPÖ zu helfen. Das ist unbestritten richtig, aber ich glaube nicht, dass sie den Radiosender der FPÖ betreibt. 70 Jahre FPÖ, was heißt das? Das bedeutet, am Anfang war das die ersten Jahrzehnte eine Honorationpartei von Ärzten, Anwälten, Apothekern, klassische Deutschnationale und Liberale, Großbürger, wo sogar die SPÖ mit ihnen regiert hat, weil das damals vieles war, aber keine Partei, die die Abgrenzungsprobleme zu den Neonazis und Altnazis hatte. Und unter 86 hat dann der Aufstieg begonnen unter Jörg Haider, der die Partei umgebaut hat zu einer rechtspopulistischen Bewegung und damit international der Erste war und damit Vorbild für die Le Pens dieser Welt, für die Salvinis. Das war Jörg Haider, war da der Allererste und hat das rot-schwarze Proporzsystem vor sich hergetrieben und war da in weiten Teilen wirklich, wirklich erfolgreich, hat sich dann selbst aus dem Spiel genommen, indem er betrunken in einen Hauszaun fuhr.
Ruhe sich selbst aus dem Spiel genommen, immer muss man im Zug Unfalltod nicht sagen.
Okay, gut. Ja. Dann durch einen Unfalltod aus dem Spiel genommen, betrunken gegen einen Zaun.
Geht's nicht einmal anständig? Angesichts der Majestät eines toten Menschen, betrunken, der Kinder gehabt hat, Enkelkinder, geht's nicht anders, oder?
Wieso? Ist ja Faktenbeschreibung.
Beim nächsten Toten innerhalb der Sozialdemokratie wirst du den gleichen Müll von mir lesen, den ihr seit 15 Jahren über den Jörg Haider
verbreitet.
Ist wurscht. Aber dann ja alles auf.
Entschuldigung, es war Faktenbeschreibung. Jörg Haider gerade gelobt. Er war der Trendsender im internationalen Bereich. Er wurde nicht vom politischen Gegner aus dem Spiel genommen, sondern ist betrunken gegen einen Zaun gefahren. So ist es richtig. Er hat einen Unfall gehabt. Punkt. So. Nach Jörg Haider waren mehrere Obleute tätig, Matthias Reichhold, Norbert Hofer, was weiß ich, andere, die keinen Erfolg hatten in diesem Umfang. Und Herbert Kickl hat jetzt die FPÖ pünktlich zur 70-Jahresfeier zur erfolgreichsten FPÖ aller Zeiten gemacht. Man stellt das erste Mal nach Jörg Haider einen Landeshauptmann, nämlich mit Mario Kumasek in der Steiermark, der seit der Wahl auch in Umfang weiter zulegt, dort ein beliebter Landeshauptmann ist und steht kurz davor, Kärnten wieder zurückzuerobern und auch Oberösterreich und Salzburg kann man gewinnen. Also Stand heute ist die FPÖ auf ihrem absoluten Höhepunkt in ihrer Geschichte. Sie hat unter Hofer sich klar abgegrenzt von Identitären und Rechtsextremen. Kickl hat es dann wieder geändert, hat es eine interessante NGO von rechts genannt. Das ist ein Unterschied im Vergleich zu früher. Aber diese Populismus-Schiene ist mir weitergefahren. Was ist der FPÖ gelungen? Der FPÖ ist gelungen, die Corona-Pandemie zu 100% auf ihre Fahnen zu heften, nämlich die Zwangsmaßnahmen, die damaligen der Bundesregierung. Die FPÖ hat einen Freundschaftsvertrag geschlossen mit der Partei Einiges Russland von Wladimir Putin und ist neben der AfD die entschiedenste Verteidigerin Putins. Da gibt es enge Verbindungen, wahrscheinlich auch geschäftliche von einzelnen FPÖ-Akteuren, anders ist das ja nicht zu erklären, aber auch das schadet der FPÖ nicht. Wovon profitiert die FPÖ? Und das war in ihrer Geschichte immer so, von der Schwäche und von den Fehlern der Regierung. Bei Haider hat es begonnen mit den Luxuspensionen der Arbeiterkammerpräsidenten. Ich erinnere an den Herrn Rechberger und das berühmte Tafel. Und die SPÖ und die ÖVP haben jetzt seit 40 Jahren Zeit gehabt, sich auf diese Methoden der FPÖ einzustellen und diese Fehler zu vermeiden. Sie lernen es noch immer nicht. Das System existiert noch immer, wie es vor 40 Jahren am Beginn des Aufstiegs von Jörg Haider existiert hat. Und solange SPÖ und ÖVP nicht bereit sind, dieses Pfründewesen aufzugeben und tatsächlich wieder gescheite Politik für die Leute zu machen, wird der Aufstieg der FPÖ weitergehen. Also man kann zu den 70 Jahren Happy Birthday singen und kann gespannt sein, ob bei der 80-Jahr-Feier die FPÖ erfolgreicher ist als heute? Ich würde sagen, nein.
Also Gerald, 70 Jahre FPÖ.
Ja. Also
bilanzierst
ich komme
du
dazu.
Vor allem
was? Ich komme ja, dazu. Bitte. Aber nur zwei Sätze zu meinem Diskussionspartner. Es gab keinen freiheitlichen Funktionär, im Gegensatz zu sozialdemokratischen Funktionären, die die Erde Moskaus geküsst haben, zu Zeiten der Sowjetunion. Und es gab keinen freiheitlichen Funktionär, der auf dem Ticket von Wladimir Putin einen Job in Moskau bekommen hat, im Gegensatz zur ehemaligen sozialdemokratischen Kanzlerin.
Wissen wir auch nicht.
Ich möchte es doch, dass der Herr Kern in Russland beschäftigt war und ein Aufsichtsratsmandat, glaube ich,
von Herrn Putin bekommen.
Naja, nachdem Russland eine Diktatur ist, geht dort alles vom Machtzentrum Putin aus. Das heißt, kein ausländischer ehemaliger Kanzler wird ohne Putin bestimmt. Okay. Das gilt für Schröder, für Sigmar Gabriel, genauso wie Karin Kneißl, oder? Okay. Also warum soll es nur für die Karin Kneißl gelten, wenn dein Busenfreund Christian Kern dort wahrscheinlich singen hat müssen, Brüder, hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Kurze Frage, hat er eigentlich Lenins Vertrag trocknete Füße dafür küssen müssen, ist nur so eine Frage. So, und jetzt kommen wir zur FPÖ, nachdem wir die SPÖ wieder mal abgefrühstückt haben. Aber du rüttelst immer am Watschenbaum. Es tut mir heute
halt irgendwie klar. Blöd,
rüttel weniger, schau auf den Mist in deiner eigenen Partei, dann brauche ich dich nicht immer maßregeln. Die Freiheitliche Partei hat eine ganz eine spannende Geschichte in Wahrheit hinter sich. 86 bis 86 diese liberale Honoratiorenpartei, diese Schwesterpartei der FDP, dann der Aufstieg Jörg Haiders bis Jahr 2005, als es zur Spaltung FPÖ-BZÖ kam, das muss man auch dazu sagen, auch das ist ein Teil der Geschichte der Freiheitlichen Partei, dieser Bruderkrieg im eigenen Lager, der dann 2008 ein Ende gefunden hat. Warum? Weil Jörg Haider auf dramatische Art und Weise ums Leben gekommen ist. Dann das Ende auch des BZÖs, die Wiedervereinigung in der FPÖ, auch damaliger Funktionäre des BZÖ, das durchaus schon Strache gelungen ist. Und ich glaube, auch von Kickl vollendet wurde, wenn ich daran denke, ehemaliger BZÖ-Chef Peter Westenthaler, ORF-Stiftungsrat, wenn ich daran denke, dass einige Mitstreiter aus der Haider-Zeit mittlerweile an einem Strang mit Kickl ziehen und ihm helfen, dieses Projekt zu entwickeln. Ich finde zwei spannende Persönlichkeiten innerhalb der Freiheitlichen Partei. Die erste spannende Persönlichkeit ist natürlich der Urvater der Freiheitlichen Partei, das ist Jörg Haider. Er ist der Systembrecher gewesen und nach seinem Vorbild und Modell, das stimmt, hat sich der Rassemblement National auch geändert mit Marine Le Pen, Jordan Bardella. Es war auch plötzlich Viktor Orban möglich, es war vieles möglich, Matteo Salvini, die Lega Nord war möglich. Das ist ein Stück weit von Jörg Haider aus den 90er Jahren hervorgegangen und sehr spannend, die zweite große prägende Figur, sie hat sich Kraftleistung als prägende Figur in die Archive, in die Annalen der FPÖ eingetragen, ist Herbert Kickl, nämlich nicht in den Umfragen Erster zu sein, sondern zweimal. Herbert Kickl, Harald Wilimski bei der EU-Wahl, plötzlich Platz 1 bei der ersten Bundeswahl in der Geschichte der Zweiten Republik, dann bei der Nationalratswahl Platz 1 und jetzt tatsächlich in den Umfragen bei 38-40%, der unumstrittene Kanzlerkandidat, der auch tatsächlich in einen Wahlkampf als Kanzlerkandidat gehen kann. Und wie ist die FPÖ heute aufgestellt? Zuerst hat die FPÖ der Sozialdemokratie die Wähler geraubt, die SPÖ liegt heute bei 16-17%, sind weit entkernt um den sogenannten kleinen Mann, der ist weg. Das sind nur mehr Pensionisten, der Rudi hat es heute in der Sendung gesagt. Und selbst die fallen jetzt um, weil die kriegen nicht einmal eine anständige Entschädigung. Und die ÖVP ist auch als Volkspartei abgedankt. Und die neue große Volkspartei im Sinne, eine Partei, die vieles umstrahlt, ist die Freiheitliche Partei
und Kickl geworden. Führt noch irgendein Weg an einem Kanzler Kickl vorbei und ist die FPÖ die neue Volkspartei? Weil Kraftumfrage mit 38%... Also, muss ich wahrscheinlich zugestehen, diesen neuen Imbus, oder?
Man wird auf Wahlergebnisse warten müssen, weil wir ja nicht wissen, ob diese Umfrageergebnisse dann tatsächlich am Wahltag so einen Niederschlag finden an den Wahlurnen. Das wissen wir nicht. Aber ich würde einmal jederzeit darauf wetten, dass die FPÖ Stand heute bei deutlich über 35% zu liegen kommt. Und damit ist sie mit Abstand, wenn man den Umfang ebenso glaubt und sich anschaut, dass ÖVP und SPÖ bei unter 20% oder um 20% liegen, mit großem Abstand Erste. Das war sie auch schon zu Zeiten Jörg Haiders in Umfragen immer wieder über 30%. Aber nie bei Wahlergebnissen. Und das heißt, ist die FPÖ die neue Volkspartei? Die FPÖ ist insofern die neue Volkspartei, weil sie mehrere Charakteristika in ihrer Wählerinnenzusammensetzung mittlerweile aufweist, die dafür sprechen. Interessanterweise gibt es bei FPÖ-Wählern kaum einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das ist etwas Außergewöhnliches. Interessanterweise ist die FPÖ seit, mittlerweile kann man sagen, Jahrzehnten die Arbeiterpartei und hat da die Sozialdemokratie abgelöst. Sozialdemokratie argumentiert immer, dass die meisten, was auch richtig ist, die meisten, die heute Arbeiter sind, ja nicht wählen dürfen, weil es Migrantinnen und Migranten sind. Aber bei der letzten Nationalratswahl war die FPÖ auch bei den Arbeitnehmerinnen insgesamt, also Arbeiter und Angestellten, erste Partei. Sie wird einbrechen bei den Selbstständigen, ist sie schon eingebrochen, also einbrechen nicht im Sinne von schwächer werden, sondern einbrechen und anderen Parteien Marktanteile wegnehmen. Bei den Jungen ist sie auf Platz 1. Einzige Ausnahme, glaube ich, war die Wiener Landtagswahl, wo Michi Ludwig erster bei den Jungen war, bei den bis 26-Jährigen. Aber das ist schon ein Wahnsinn. Die Frage ist, was kann noch passieren, dass sich das ändert? Ich glaube, dass Skandale und Streitereien nichts daran ändern werden, weil die haben sich über Jahre die Schädel eingehaut und es ist nichts passiert. Ich habe nur da von mir nur liegen die schöne Aussage, Peter Westenthal ist ein Politchamäleon ohne Rückgrat und Charakter, also jemand, der für Geld die Farbe ändert, meinte heute Herbert Kickl zum orangen Spitzenkandidaten. Also die haben sich ja gegenseitig wirklich aufs Tiefste bekriegt und haben trotzdem jetzt 40% in Umfragen. Sie haben Ibiza gehabt und haben trotzdem jetzt 40% in Umfragen. Und ich wiederhole es, meiner festen Überzeugung nach liegt das an zwei Faktoren. Erstens, man hat im System, in der Verwaltung, in der Parteibuchwirtschaft keine Modernisierung vollzogen und ist von diesem falschen Weg abgegangen, leider, also nicht abgegangen. Und das Zweite ist, was man wirklich übersehen hat, ist, die berechtigten Probleme, die von der FPÖ im Migrations- und Integrationsbereich benannt wurden, wo wir selbst alle immer gesagt haben, ist ein Blödsinn. Aber
liegt das auch an Herbert Kickl? Ist Herbert Kickl, man hat ja am Anfang, haben ja viele ihn belächelt und gesagt, naja, die FPÖ würde ohne Kickl noch besser abschneiden als mit ja. Kickl. Mittlerweile hat sich das eigentlich gedreht. Kickl hat teilweise bessere Persönlichkeitswerte als seine Partei sogar.
Ja, Kickl zieht die FPÖ, das ist mit Sicherheit so. Wobei, wenn man sich die Rotarten anschaut, kann man die gegenteilige These vertreten, wenn nur 33% wollen als FPÖ-Kanzler. Ich glaube schon, dass ein gemäßigter Kandidat wie Kunasik sogar noch erfolgreicher sein könnte. Das ist meine feste Überzeugung. Aber ob das dann 1 oder 2% mehr sind, ist jetzt bei der Umfragelage auch schon wurscht. Herbert Kickl hat es einfach geschafft, sich Themen als Wortführer zu sichern. Er ist draufgegangen beim russischen Gas, er ist draufgegangen bei Corona. Da ist er überall draufgegangen und hat das Leibthema Migration. Und wenn man sich die Realität heute anschaut, die Leute in den Bundesländern sind ja von Migrationsauswirkungen nicht einmal so betroffen wie zum Beispiel die Stadt Wien. Aber es reicht, wenn die Leute in der Zeitung lesen, dass 40% der Schülerinnen und Schüler in Mittelschulen in Wien muslimischen Glaubens sind. Ich kenne niemanden, der sagt, das ist super. Ich kenne niemanden, der sagt, dass es super ist, dass wir die zweitgrößte oder, glaube ich, die meisten Syrer in Wien aufgenommen haben von allen europäischen Städten pro Kopf und auch absolut. Ich glaube, es findet da niemand toll, dass man diese Phänomene der Gruppenvergewaltigungen und islamistischen Übergriffe kleinredet. Die Leute haben einfach die Schnauze voll, dass die Politik Sachen schönredet. Und ich glaube, dass SPÖ und ÖVP nicht nur dafür verantwortlich sind, sondern es ihre verdammte Pflicht wäre, endlich diese Probleme auch offen zu benennen, anstatt sie kleinzureden. Weil das ist der Erfolg des Herbert Kickl, Probleme, die auch wirklich existieren, offen aufzuzeigen.
Abschließend, was ist der Erfolg des Herbert Kickl deiner Meinung nach?
Stringenz, Konsequenz. Ich komme noch einmal zu beiden Personen. Jörg Haider, den ich bis zu meinem letzten Atemzug verehren werde, weil meine Loyalität und Freundschaft die Grenze des Todes nie kannte, sondern ich ihn bis zu meinem letzten Atemzug auch weiterhin tragen werde und versuche, ihm ein wenig gerecht zu werden, weil er wirklich ein großes, prägendes Vorbild war, neben Herbert Haupt in meinem Leben logischerweise, war natürlich der Eisbrecher, der diese FPÖ aufgebrochen hat, der in Wahrheit Gründerarbeit betrieben hat in einem breiten Spektrum. Das muss man ehrlicherweise sagen. Jörg Haider wurde bedroht von allen möglichen Seiten. Dein Vater hat ihn auf die Titelseiten geknallt von News, als gäbe es keinen Morgen. Wir haben es bei der Buchpräsentation deines Vaters erst wieder gesehen. Wie polarisiert die Gesellschaft wurde. Das Licht am Meer, 1 Million Menschen auf der Straße. Also das war ja eine ganz andere Zeit. Und die zweite spannende Person, die sich im Inhalt nicht von Jörg Haider abhebt, sondern ich würde sagen, es tatsächlich fortsetzt, ist Herbert Kickl. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Vorteil, den Herbert Kickl gegenüber Jörg Haider hat. Herbert Kickl ist kompromisslos. Jörg Haider war dann am Ende immer ein sehr offener, ein sehr gutmütiger Mensch und war dann am Ende auch harmoniefordernd. Das heißt, ihm war wichtig, dann möglicherweise einen Kompromiss einzugehen, wie beispielsweise der ÖVP, die drittstärkste Partei, wurde den Kanzler in Form von Wolfgang Schüssel zu schenken und selbst nicht einmal in die Regierung zu gehen.
Ja, was in Wahrheit immer, das ist ein Fehler
war.
Gewesen. Ja.
Genau so ist es. Was ein Fehler war. Und es war ein Fehler. Dadurch war erst BZÖ-Gründung möglich, Knittelfeld war möglich, die gesamte Spaltung der FPÖ war möglich. Ich habe selbst daran mitgewirkt, ich gebe es ja zu. So, also das war nur deswegen möglich, weil dieser entscheidende Fehler passiert ist. Dann diese Personalauswahl des Jörg Haider. Jörg Haider hat sehr vielen Menschen vertraut, denen ich nicht einmal einen Millimeter vertrauen würde. Ich muss ja auch bei der Gelegenheit sagen, er hat sehr viele Chancen gegeben, etc. Das macht Herbert Kickl nicht. Herbert Kickl ist in seiner Meinungstringenz, berechenbar, teils kompromisslos, wenn es darum geht, den eigenen Wählern nicht zu verraten und Standpunkte durchzusetzen. Jörg Haider ist Kompromisse eingegangen, Jörg Haider hat auch nach Stimmungen operiert. Ja? Er hatte damit Riesenerfolg, wir brauchen nicht darüber diskutieren, aber Herbert Kickl hat tatsächlich seine Hausaufgaben gemacht, das zu vollenden, was Jörg Haider immer vorhat, nämlich die FPÖ erstmalig auf Platz 1 zu schieben. Es ist ihm gelungen, ich sage es nochmal, EU-Wahl Wilimski-Kickl. Es ist ihm gelungen, Steiermark-Kunasek-Landeshauptmann. Es ist ihm gelungen,
fünf weitere.
Es ist ein Bundes- und ein Landestrend. Freund der Blasmusik, du siehst ja bei der ÖVP, dass sie linear bei allen Landtagswahlen 10% verliert. So, und das auch, seit Sebastian Kurz weg ist. Weil es ein Trend ist, Bundes-, nein, Landes- und Gemeindetrend. Du wirst es auch sehen, im Übrigen, wie in Graz die SPÖ dann nur mehr bei 6% liegen wird. Es tut mir leid, dass ich das sage.
Alles gut.
Ich kann es da nicht ersporen. Aber wer den Herrn Babel im Knack hat, dann noch die Grazer Partie, das ist, da kannst du gegen einen Wind brunzen. Du machst die Nass bei der Geschichte. Ich sag's nicht. Das Lulun stinkt mit der Zeit. Nein, ich sag's nicht. So, also, das ist so. Ja, es ist so. Es ist eine Binsenweisheit. Wenn du Kinder hättest, dann wüsstest du das. Ja? Der Niki wird dir das bestätigen können. Nie in die eigene Hosen ludeln. So, also, um zurückzukommen. Jörg Haider hat dann tatsächlich etwas aufgebrochen, Kickl vollzieht es, Kickl lernt aus den Fehlern, die Jörg Haider macht, macht Fehlervermeidung und ist, was Corona-Politik betrifft, Ukraine-Politik betrifft, Außenpolitik, EU-Politik betrifft, was auch der Umgang mit der ÖVP und der SPÖ betrifft, ein gebranntes Kind aus der Ära Haider. Ich würde auch als Gerald Groß, wenn ich jemals in Charge gewesen wäre, für mich schließe ich eine Rückkehr in die Politik definitiv aus, bin froh mit dem, was ich tue, ich sitze gern mit dem Rudi Fussi da, das ist mir viel angenehmer als manche andere, mit denen ich schon da sitzen musste. So,
also, was willst du denn sagen jetzt?
Was ich sagen will, ist, ich würde diese Fehler auch nicht machen, die Jörg Haider gemacht hat. Auch ich habe es nicht.
Darf ich dann nur was sagen, welche Unterschiede es wirklich gibt? Ich finde es sehr erstaunlich, dass du es als Vorteil empfindest, dass Herbert Kickl kompromisslos ist.
Ja.
In einer Demokratie ist Kompromisslosigkeit der sichere Weg in den Untergang, weil logischerweise ist die Politik der Austausch von Interessen. Und wenn du heute eine Regierung bilden willst, musst du Kompromisse schließen, außer du hast eine Alleinregierung. Das ist ja der Grund, warum Herbert Kickl gescheitert ist bei der Regierungsbildung. Wer zu feig war und sich da zurückgezogen hat. Jörg Haider war mutiger also als Herbert Kickl. Jörg Haider war durchsetzungsstärker im Übrigen auch als Herbert Kickl. Herbert Kickl hat es nicht einmal geschafft, muss man sich mal vorstellen, die meisten Leute wissen das ja nicht mehr. Herbert Kickl ist öffentlich rausmarschiert und hat gesagt, Nulllohnrunde für Politiker im Bund und in den Ländern. Und seine Landesparteien haben sich teilweise die Taschen vollgestopft und die Gehälter wurden erhöht. Da konnte sich Herbert Kickl auf offener Bühne, haben die ihn auflaufen lassen. Also durchsetzungsstärker war Jörg Haider. Und vor allem war Jörg Haider eines. Jörg Haider war im Unterschied zu Herbert Kickl kein Berufspolitiker, der hat eine abgeschlossene Ausbildung, der ist fertiger Jurist, da haben die Leute auf der Uni, der Professor Winkler, der sein Doktorvater war, wie du weißt, wollten ihn an der Universität sogar behalten, weil er so ein exzellenter Jurist war. Herbert Kickl war Zeit seines Lebens, zuerst war er Aktenträger, dann war er Redenschreiber und jetzt hält er halt die Reden, die er schreibt, selber. Aber der hat in seinem Leben niemals gespürt, wie es ist, Löhne zu zahlen. Der hat nicht gewusst, wie es ist, Arbeitnehmer zu sein. Der weiß das alles nicht. Und insofern war Jörg Haider mit Sicherheit der prägendere Politiker für Österreich, als es Herbert Kickl je sein wird.
Ich korrigiere. Schau, Der Jörg Haider hatte natürlich einen ganz einen entscheidenden Vorteil. Und das war auch die Erbschaft des Bärntals. Die Erbschaft des Bärntals hat ihm eine ökonomische Freiheit gebildet, in Wahrheit von der Politik nicht
ab. Stimmt, der hat sich keine 10.000 Euro extra wieder kickeln, um das habe ich vergessen.
Nein, es ist eine Erbschaft gewesen. Ja. Die Webhofer Erbschaft.
Ja, richtig.
Bärntal. So, und die hat ihm die Möglichkeit gegeben, das war eine Riesenchance, unabhängiger zu sein als vielleicht manche Berufspolitiker. Aber der Jörg Haider war in den 70er Jahren Landesrat. Der Jörg Haider war in den 80er Jahren Nationalratsabgeordneter. Er war dann Bundesparteiobmann, er war Landeshauptmann. Der Jörg Haider hat das Politik nie als Geschäft verstanden, das tut Herbert Kickl auch nicht, sondern als Handwerk.
Ja, für den ist
und im
geschafft.
Handwerk sind sie beide perfekt in Wahrheit. Für das, was der Herbert Kickl sich jeden Tag anhören lassen muss. Wir leben muss mittlerweile als Berufspolitiker im Fokus der Allgemeinheit. Ja, immer unter Schutz, immer unter Bewachung, immer auf der Hut. Ich möchte nicht mit einem Herbert Kickl, möchte mit gar keinem Berufspolitiker mehr tauschen in der heutigen Zeit, wenn ich da sehe, mittlerweile der Innenminister, der mit einer Kolonne, ich bin mit dem Herbert Hauptner ganz normal, wir sind zu zweit durch die Herrengassen spaziert oder durch den Graben spaziert, über den Michaelerplatz mitten in der Nacht, wenn wir aus dem Büro
kennt rauskommen, der Kickl, sagen,
das ist heute, nein, ist alles unmöglich und das weißt du ganz genau.
Gut, wie. Die Zeiten haben sich geändert, aber für alle Politiker, machen wir ganz kurze Werbepause und dann wechseln wir noch in die Außenpolitik und sprechen über Donald Trump und die Einigung mit den Mullers, die es jetzt anscheinend doch gibt. Was ist die wert und wie lange wird die halten? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja. So, schönen guten Abend. Willkommen zurück zum großen Finale mit Rudi Fussi und Gerald Gross. Jetzt sprechen wir noch über Donald Trump und den Iran. Es gibt eine Einigung. Man hat sich auf einen Friedensdeal einmal verständigt, der jetzt allerdings in den nächsten 60 Tagen erst im Detail ausverhandelt wird, aber zumindest einmal einen Stopp der Waffenhandlungen und in weiterer Folge auch eine Öffnung der Straße von Hormuz, die ja für die Weltwirtschaft extrem wichtig ist. Was ist von diesem Iran-Deal zu halten, Rudi?
Nix. Wir haben jetzt, das muss man sich mal vorstellen, die Situation der Menschen im Iran ist heute schlechter als vor dem Angriff der Amerikaner. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Was steht da in diesem Abkommen drinnen? Es wird zum Beispiel die Straße von Hormuz geöffnet. Die war vorher nie zu. Die war vor dem Krieg auch offen. Die Amerikaner und Verbündete kündigen an, 300 Milliarden Dollar in Wiederaufbauprogramme des Iran zu investieren. Die 300 Milliarden hätten es ohne den Krieg auch nicht gebraucht. Der Schaden für die Weltwirtschaft waren Billionen Dollar. Billionen Dollar für diesen Krieg hat er gekostet, die Weltwirtschaft durch die Verwerfungen am Energiemarkt, durch die Probleme bei Lieferkettenverzögerungen etc. Und der Obama hat 2015 den Deal gegeben, aus dem der Trump ausgestiegen ist, weil der Deal so blöd sei und so schwach. Unter Obama war der Deal, dass die internationale Atomenergiebehörde ihre Kontrolleure in die Atomanlagen des Iran schicken kann, zum Kontrollieren, ob die eh nicht waffenfähiges Uran anreichern. So etwas Ähnliches soll jetzt wieder kommen. Er redet auch von der Vernichtung vom Ding. Er spricht jetzt auf einmal, die neue Führung des Iran sei vernünftig. Das habe ich auch noch nie gehört von einem US-Präsidenten, dass ein islamistischer Gottesstaatsführer ein vernünftiger Führer sein soll. Er spricht ja neuerdings auch nur mehr von der Islamischen Republik Iran. Also zusammengefasst, was ist passiert? Es wurden Billionen Dollar vernichtet, es sind Menschen gestorben, die Situation des unterdrückten Volkes des Iran hat sich verschlechtert, es sind amerikanische Soldaten für nichts verwundet worden und gestorben. Der Schaden ist immens. Die Waffen, die dort ausgeballert wurden, sind Raketen allein, haben die Bestände der Amerikaner sehr reduziert. Was bedeutet das für das amerikanische Volk? Dass hunderte Milliarden wieder für Waffen ausgeben werden müssen, damit man diese Waffenbestände ausfüllen kann. Also an diesem Deal, der Herr Trump wird immer als Dealmaker gefeiert und darum gibt es ja auch eine Nähe rechtspopulistischer Parteien zu ihm, weil der so gerne dealt. Das ist ein niedergeschriebenes Scheitern und in Wahrheit können zwei tätschen dafür, weil am Anfang hat es begonnen mit einem Enthauptungsschlag und man hat gesagt, der Regime-Change ist das Ziel und es soll eine neue Regierung her und das Volk soll sich erheben. Jetzt hast du die Situation, dass jeder, der dort nur Mu sagt, einfach erschossen wird. Und das ist das wirklich, wirklich Brutale an diesem Deal, dass es für die Menschen im Iran schlechter ist als vor dem Krieg.
Wie siehst du das?
Also offenbar haben die rechtspopulistischen Parteien Europas weniger mit Donald Trump einen Deal als die, die Donald Trump nun loben. Ursula von der Leyen, Europäische Volkspartei, Friedrich Merz, ja,
die Kindesweglegung wird jetzt nicht genügen.
Fangen wir nur einmal an.
Bitte so,
vielleicht schaffen wir es eine Stunde, ja, 10 Minuten. Wir müssen wieder ein wenig domestizieren. Also offenbar haben die rechtspopulistischen Parteien zu Donald Trump weniger Kontakte als Ursula von der Leyen von der Europäischen Volkspartei, als beispielsweise Friedrich Merz von der Union, als Christian Stocker von der ÖVP, als Beate Meindl-Reisinger von den ES. All jene, die ihn loben, bis zum Herrn Macron, er ist der größte Dealmaker der Welt. Dieser Frieden ist toll, es ist großartig, was Herr Donald Trump geleistet hat. Das wird gejodelt im Ergebnis. Im Ergebnis vergisst du etwas ganz was Entscheidendes, aber wundert mich ja nicht bei Sozialisten.
Wo ist denn?
Das ist das Ergebnis, dass Donald Trump Israel verraten hat. Israel ist bei dir gar nicht vorkommen. Und was auch nicht vorkommen ist, dass es am 7. Oktober eine Massenabschlachten von Israelis gegeben hat. Christen, Muslime und Juden, nämlich 23. Doch, das hat genau etwas damit zu tun, weil natürlich der Grund für den Einmarsch im Iran die Terrorfinanzierung der Hisbollah und der Hamas war. Und natürlich der Iran hinter dem Angriff 7. Oktober 2023 auch gesteckt ist. So, der zweite Grund war, das arme iranische Volk, das persische Volk zu befreien von den Schlechtern, von den Mullahs, genau, wie du auch richtigerweise gesagt hast, von den Diktatoren. Das dritte war Europa, uns in Europa vor der Dreh- und Angelscheibe des islamistischen Terrors in Europa zu befreien. Das ist einerseits Istanbul, also Ankara, das ist die Muslimbruderschaft des Erdogan als Terrorfinanzier und das ist andererseits das Mullah-Regime in Teheran, von dem sich ja auch alle anderen muslimischen Staaten vor dem Golfstaaten schon längst distanziert haben und vom Iran angegriffen worden sind. Und was jetzt in Wahrheit Donald Trump macht, er fällt uns Europäern in das Kreuz, er fällt den Israelis ins Kreuz, er fällt den Golfstaaten selber ins Kreuz, gut, mit denen macht er irgendwelche Deals und es heißt am Ende nicht mehr America first, sondern Mullahs first. Und das ist für mich kein Ergebnis. Ich hoffe, dass ich als europäischer Rechtspopulist kein Zeichen der Zuneigung, was diese Thematik betrifft.
Aller Ehrenwert. Du hast ja vor einigen Wochen in einer Sendung angekündigt, dass wenn Trump keinen guten Deal zustande bringt, du das auch so benennen wirst. Das hast du jetzt getan. Israel hat den Trump in diesen Krieg, wie man jetzt weiß, durch Recherche der Washington Post, die seitenlange Protokolle von Sitzungen vorliegen hatte und auch Zeugenberichte hineintheatert in Wahrheit. Also da haben sich zwei eitle Gockel gefunden, weil die amerikanische Armeeführung ihn davor gewarnt hat, wissend, dass es Risiken gibt, wie die Straße von Hormuz und andere, und dass man einen Krieg, einen Regime-Change aus der Luft nicht durchführen kann.
Ja, das war, das war die Binsenweise.
Ja, aber der Herr Trump hat geglaubt, das geht nicht, weil er halt nicht der Höchste
ist. Hätte halt
der wesentliche Punkt ist der, dass jetzt quasi diese ganze Region weiterhin in Aufruhr bleibt. Die Israelis werden weiterhin den Libanon angreifen. Wenn das weiterhin passiert, hat der Iran jedes Mal ein Recht zu sagen, na gut, das ist jetzt ein Bruch vom Friedensabkommen, weil die wollen es natürlich eine verhandeln. Aber ich bin bei dir. Es ist der Sieg der Mullahs, es ist der Sieg des Iran, es ist der Sieg all jener, die auf Diktatoren und faschistische Regime stehen. Ja? Das ist das große Problem. Für uns alle ist das ein Riesenproblem, dass die Amerikaner jetzt auf einmal Best Friend mit dem Mullah-Regime sein wollen. Es ist katastrophal. Es ist wirklich katastrophal.
Schau, weißt du, was das Problem ist? Vor dem 7. Oktober 2023 war ja Folgendes. Es war eine Aussöhnung Israels mit den Golfstaaten und mit einem Großteil der muslimischen Staaten. Das, was ja in Wahrheit schon Mubarak als ägyptischer Präsident mit nach Sinai-Krisen etc. und Kriegen mit Israel zusammengebracht hat, das wusste der Iran, dass dem Mullah-Regime in Teheran ein Großteil der Unterstützer wegfallen wird, weil es die Aufnahme diplomatischer Kontakte mit Israel gibt und und. Das heißt, der Angriff der Hamas war eindeutig gesteuert aus dem Teheran heraus, um die Friedensbemühungen zwischen Israel und den Golfstaaten, den arabischen Staaten zu zerstören.
Im Wahrheit war es nur Saudi-Arabien. Genau. Saudi-Arabien war es.
So, Also, ja, aber das ist in dem Fall der wichtigste gewesen. So, und jetzt ist Folgendes passiert, dass dadurch eben viele andere weitere Kriege, unter anderem der Iran-Krieg, entstanden ist. Faktum ist, seit der Staatsgründung 46 Israels hat Israel mehrere Kriege erlebt, die es alle nicht begonnen hat. Mehrere wurden ihnen aufgezwungen. Israel verteidigt sich. Seit 46 landen jeden Tag Raketen. So, und ich bin der Meinung, entweder du tilgst diese Mullah-Regime, ja, und neutralisierst sie. Naja, mit Terroristen verstehe ich sie, verhandle ich nicht. Ich führe sie den Jungfrauen zu, dort, wo sie ja hinwollen. Wir sind ja nur Mittler für Allah, für Gott. Wir bringen sie dorthin, wo sie eigentlich hingehören. Und zwar mit dem Schnellaufzug. Und sei das auch eine Patriots-Rakete, ist überhaupt kein Problem, oder 9 mm. Dorthin sollen wir sie bringen. Bitte. Ja, da bin ich der ehrlichen Überzeugung. Islamistische Terroristen, Mullah-Regime, alles etc. Wir bringen sie dorthin, wo sie hingehören, zu Allah. Das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich die
Kern. Du redest jetzt der Todesstrafe, das Wort.
Und nein, ich rede der Neutralisierung im, der Todes, in einem Gewalttakt, redest, in einem Kriegszustand. Nein, so weit bin ich noch nicht. Aber frag mich in 5 Jahren. Vielleicht bin ich irgendwann einmal in 5 Jahren so weit, dass ich sogar die Todesstrafe
verliere. Das machst
jetzt
du jetzt
noch nicht der Fall.
Das machst du jetzt.
Jetzt sage ich, Terroristen gehören neutralisiert. Ganz einfach. In einem Krieg gehören Terroristen neutralisiert.
Gerald, darf ich dir was sagen?
Also,
wenn es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriff handelt,
was ist
dann ist es nichts anderes als die Institution der Todesstrafe.
Was ist völkerrechtswidrig?
Ja, dass du einfach so Leute niederbombst.
Wenn ohne mich ein Land angreift und in meiner Existenz dauerhaft bedroht und ich wehre mich dagegen, gegen den Aggressor, ist gar nichts völkerrechtswidrig. Diese völkerrechtswidrige Debatte, die wir die letzten Jahre und Jahrzehnte führen, ist ja heuchlerisch und hanebüchen.
Das stimmt.
Geht nicht mehr. Natürlich, weil sich eh kein Schwanz daran haltet. Brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber dass man ausgerechnet bei dieser Frage das Völkerrecht bemüht und bei vielen anderen Fragen, bei den ganzen völkerrechtswidrigen Angriffen der USA, beispielsweise in Syrien, in
Libyen,
Tunesien, Afrika, entschuldige, das kannst Arabischer Frühling, hallo Akbar, super, super.
Naja, gut, da
der Saddam fällt, da hast du gejubelt, der Gaddafi muss weg, alle müssen weg und wir haben alles in Schutt und Asche hinterlassen.
Entschuldigung, Gerald.
Entschuldigung, ist ja ein Blödsinn.
Was man noch festhalten
will. Mein Problem ist, ich weiß leider
zu. Ja, aber das gefährliches Halbwissen nennt sie das. Das ist das große Problem. Es ist immer ein bisschen eine Wahrheit dabei, ein bisschen ein Blödsinn und das wird kabarettistisch lautstark vorgetragen, aber das ist halt noch keine Analyse. Das ist eher für den Popsch, also insofern Analyse quasi. Der Herr Netanyahu ist natürlich jetzt schwer beschädigt, weil der hat einen Misserfolg. Im Übrigen, wenn wir beim erfolgreichen Dealmaker dran sind, bei dem sogenannten Board of Peace, das er ja gegründet hat, um Gaza wieder aufzubauen, sind bis jetzt $0 eingegangen. Und er hat betont, dort werden Dutzende Milliarden gesammelt. Also Trump ist für diese Region dort vor Ort wirklich eine schwere Belastung. Ja, und ich glaube, das war's. Und wir bedanken uns bei den Zuschauern für heute.
Genau. Ne? Ich glaube auch, es ist spät genug, der eine oder andere.
Er kann ja schon nicht mehr.
Ja.
Jetzt hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen, seinen Kreislauf.
Alles gut.
Aber im Übrigen, heute geht es auf jeden Fall weiter auf OE24.
Man merkt es auch geruchstechnisch, dass das frisch ist.